Fetisai ist ein wunderbares Buch. Wir können heute nur ein bisschen dran kratzen, so an der Oberfläche. Da ist ganz viel drin. Das packen wir heute leider nicht alles. Ich denke, das ist der Sinn von einem Überblick, mal so ein bisschen anzukratzen. Vers 1 heißt es, das Gesicht des Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Also auch er hat im Südreich gedient. In Juda und ganz besonders in Jerusalem. In den Tagen von Uzia, Jotam, Ahas, Hiskia, den Königen von Juda. Jesaja war höchstwahrscheinlich ein Mann aus der Oberschicht in Juda. Wir sehen ihn, wie er am Königshof ist. Die jüdische Tradition sagt uns, dass er ein Neffe war von dem König Uzia und damit ein Enkel vom König Josia, also ein Nachkomme in dieser königlichen Linie. Er war sozusagen der Intellektuelle unter den Propheten. Wir sehen das auch an seinem Stil. Er hat einen sehr ausgefeilten, sehr, manche sagen, er ist der Shakespeare im Alten Testament. Shakespeare unter den Propheten. Jesaja hatte auch einen sehr langen Dienst, also zumindest 60 Jahre. Er hat gedient unter dem König Uzia, oder im zweiten Buch Könige wird er Asaja genannt, das ist derselbe Mann. Der war größtenteils ein guter König. Der hatte eine lange Herrschaft, war eine Zeit des Reichtums in Juda und parallel auch in Israel. Ja, zu der Zeit hat der König Manasse in Israel regiert. Und von dem haben wir schon gelernt, dass seine Regierung auch recht lange gedauert hat und dass es eine Zeit des Wohlstands war, obwohl er selbst ein böser König war. Der Uzia war ein guter König, aber gegen Ende seiner Herrschaft ist er stolz geworden. Und er ist in den Tempel reingegangen, was er nicht durfte als König, und er ist aussätzig geworden. Der Herr hat ihn geschlagen. Und der Jesaja war zu diesem Zeitpunkt ein junger Mann. Und sein Sohn Jotam, der Sohn von Uzia, hat die Regierungsgeschäfte übernommen. Und auch der war ein guter König. Nach ihm ist der König Ahas gekommen. Das war ein sehr böser König. Beide Könige haben 16 Jahre lang regiert. Der Sohn von Ahas war der Hesekia oder Hiskia. Das war wieder ein guter König. Und dessen Sohn Manasse war wieder ein sehr böser König. Der ist zurückgekehrt zu dem Götzendienst. Und die Tradition sagt, der Jesaja, der ist ihm widerstanden, dem, was er tun wollte, und hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Die jüdische Tradition sagt uns, dass er entzweigesägt wurde unter der Herrschaft von Manasse. Noch ein bisschen zum geschichtlichen Hintergrund. Der geschichtliche Hintergrund von Jesaja ist die Bedrohung durch die Assyrer. Die Assyrer waren damals die Weltmacht und das Nordreich Israel, das hat schon um 840 vor Christus waren die schon fronpflichtig den Assyrern gegenüber, haben denen Tribut zahlen müssen. Dann 734 ist der Norden von Israel, das Gebiet um Genezareth, See Genezareth, die Leute von dort sind in die Gefangenschaft weggeführt worden, bereits 734 von den Assyrern. Die Syrer mit Hauptstadt Damaskus, die haben sich mit den Israeliten verbündet, mit dem Nordreich Israel. Und die wollten hier so einen Bund schließen gegen Assur, gegen den Assyrerkönig Tiglath-Pileser II. War das damals. Und die wollten auch, dass sich das Südreich Juda anschließt. Aber der König Ahas hat gesagt, nein, ich will da nicht mitmachen. Und daraufhin haben Syrien und Israel das Südreich Juda angegriffen. Der König Ahas hat dann die Assyrer um Hilfe angerufen und die haben Syrien und auch das Nordreich Israel überrannt. Juda ist dadurch gerettet worden, aber sie sind tributpflichtig geworden. Sie sind abhängig geworden von Assur. Wenig später ist dann der Salmanasser, der Nachfolger von Tiglath-Pileser in Assur, ist der gegen Israel gekommen und hat Samaria zerstört, 722. Wir alle kennen das Datum. 722 ist Israel letztendlich zerstört worden und ganz Israel in die Gefangenschaft gegangen. Jesaja war zu diesem Zeitpunkt, naja, so 50, 60 Jahre alt, ungefähr. Dann der Hiskia, der Sohn von Ahas, hat dann rebelliert gegen die Assyrer. Und der Jeremia hat das eigentlich unterstützt und hat gesagt, ja, aber vertraut auf den Herrn. Der Hiskia hat sich nicht dran gehalten, sondern er hat die Ägypter um Hilfe gerufen. Ägypten, das war die einzige Weltmacht oder die einzige Macht, die etwa gleichwertig mit Assur war damals. Wir wissen schon, das war immer das Problem von Israel. Waren die ganzen Weltmächte rundherum und die waren immer dazwischen. Und wenn immer sich die gegenseitig erobern wollten, sind sie zuerst über das Gebiet von Israel oder Juda gezogen. Diese ganzen Straßen sind durch das Gebiet Israels gegangen. Die waren immer irgendwie im Weg. Also er hat Ägypten um Hilfe gerufen und als der Sanherib, das war dann der König, der Nachfolger in Assur, als der dann gegen Juda gekommen ist, da haben die Ägypter denen jedoch nicht geholfen. Sie sind nicht gekommen und die Assyrer haben Juda verwüstet. 46 Städte sind damals zerstört worden durch die Assyrer und etwa 200.000 Leute gefangen weggeführt aus Juda. Der Zedekia hat dann letztendlich das ganze Gold und so dem König von Assur geschickt und haben diesen Angriff abgewendet. Sie ist aber dadurch wieder abhängig geworden, also sie waren wieder fronpflichtig. Gleichzeitig hat der Hiskia aber noch immer so Intrigen mit den Ägyptern geschmiedet. Und der Sanherib, der Assyrerkönig, ist zurückgekommen mit seinem Heer und hat Jerusalem belagert. 701 vor Christus war das. Und damals hat der Hiskia auf den Rat von Jesaja gehört und er hat zum Herrn ausgeschrien. Jesaja hat gesagt, hey, vertraut nicht auf Ägypten, ruft nicht nach ihm, sondern vertraut auf den Herrn. Und er hat zum Herrn ausgerufen. Und wir werden die Geschichte lesen. Ich weiß nicht, ob wir es lesen werden heute, aber es kommt in Jesaja vor, dass 185.000 Assyrer erschlagen wurden vom Engel des Herrn. Es war ein Desaster für die assyrische Armee, die hat sich davon nie wieder erholt. In Jesaja 37 lesen wir von der Geschichte. Und Juda war frei von der drohenden Invasion und es war Frieden in Juda. Das ist der historische Hintergrund. Bedrohung durch die Assyrer. Schauen wir uns auf den Zettel mal kurz das Thema an. Ich habe hier geschrieben, der Name von Jesaja beschreibt eigentlich schon am besten das Thema seiner Prophetie. Der Name Jesaja heißt, der Herr ist heil. Ist wahrscheinlich das deutlichste Bild im Alten Testament von der Gnade Gottes, dass wir gerettet sind aus Gnade und nicht durch eigene Werke. Jesaja ist so ähnlich aufgebaut wie die ganze Bibel. Ist interessant. Wissen, die Kapitel sind nicht inspiriert, das haben Menschen reingeschrieben, aber trotzdem ist es interessant. Der Jesaja hat 66 Kapitel, wie die Bibel 66 Bücher hat. Die ersten 39 Kapitel, da geht es mehr um Gericht, um Gott als den Herrscher, um Gesetz, vergleichbar mit dem Alten Testament. Von Kapitel 36 bis 39 haben wir dann diesen historischen, wie sagt man da, die historische Einfügung zwischen diesen beiden Prophetieteilen. Da geht es um die Geschichte Hiskias und geschichtlich um diesen Übergang von der Dominanz der Assyrer als Weltmacht hin zu den Babyloniern später. Und dann den zweiten Teil, Kapitel 40 bis 66, also die letzten 27 Kapitel, sind Prophetien von der Hoffnung. Wir sehen Gott als den Retter, als den Erlöser. Da geht es um Hoffnung, um Gnade, um Wiederherstellung, ähnlich wie im Neuen Testament. Also es ist einfach, sich das zu merken, den Aufbau von Jesaja. Ist ein sehr reiches Buch, dieses Buch. Wir können, wie gesagt, heute nicht alle Themen angehen, die drin vorkommen. Der erste Teil ist Gericht. Zuerst geht es um Juda und um Israel, Prophetien des Gerichts gegen sie und dann um die Nationen um Israel herum. Und dann geht er eigentlich sehr weit über Gericht über alle Nationen. Der Jesaja hatte einen sehr weiten Blick, der hatte sehr viel gesehen, wahrscheinlich die umfassendste Prophetie im Alten Testament. In den ersten fünf Kapiteln sehen wir Prophetien unter dem König Usia, also diesem ersten König, unter dem der Jesaja gedient hat. Fangen wir vielleicht an im Kapitel 1 im Vers 10. Ruft sie wieder mal zur Umkehr auf. Das war, was die Propheten hauptsächlich getan haben. Sagt, hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Starke Worte gegen sein Volk. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt und am Blut von Jungstieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Raucherwerk ist mir ein Gräuel, Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen Sünde. Und Festversammlungen ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Also Gott, wir haben das bei den anderen Propheten schon gesehen, Gott kümmert sich nicht um äußere Religiosität. Daran ist er nicht interessiert. Gott will unser Herz. Gott will Beziehung haben mit seinem Volk, mit seinen Kindern. Äußerlichkeiten, das ist ihm egal. Er sagt im Vers 16, wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Also echte Umkehr, echte Frucht auf, will der Herr sehen. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Also wieder mal dieses alte Prinzip, was wir gerade letzte Woche bei Joel sehr stark gesehen haben. Der Herr will nicht richten, aber der Herr muss richten, wenn das Volk nicht umkehrt. Der Herr warnt das Volk, möchte, dass sie Buße tun und zu ihm umkehren. Und wenn sie umkehren, dann wird er sie heilen. Dann wird er diese Züchtigung gegen sie aufheben. Wir sehen es durch das ganze Buch. Diese Gerichtsverheißungen werden immer wieder unterbrochen durch Verheißungen über die Zukunft Israels, über die Wiederherstellung, über das messianische Friedensreich. Es ist die Geschichte Israels. Der Herr wird durch Züchtigung und durch Gericht wiederherstellen und heilen. Und diese Prophetien, wie auch die meisten Propheten, er redet nicht so sehr über die Zukunft, irgendwie über das Leben nach dem Tod oder Gericht danach, sondern es geht um Gericht in diesem Leben, um Umkehr in diesem Leben. Sünde bringt negative Konsequenzen in diesem Leben immer. Das lernen wir. Auch wir als Kinder Gottes, als sein Volk jetzt. Letztendlich, wir haben auch diese Verheißungen. Wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wir sind gerettet, wenn wir auf Jesus vertrauen. Aber wenn wir sündigen, dann züchtigt uns der Vater, weil er nicht will, dass wir uns wehtun. Genauso ist es mit dem Volk hier. Wir sind berufen, Licht zu sein wie Israel. Israel sollte Licht sein für die Nationen. Dass die Nationen ringsum sagen, hey, es ist klasse, in Beziehung mit Gott zu leben und dem Herrn zu kennen. Das Handeln der Propheten ist auch mehr das Handeln mit Israels als Nation, als mit einzelnen Individuen. Das ist auch ganz interessant, das zu beachten. Im Kapitel 5 haben wir so ein Bild von Israel als dem Weinstock. Das sehen wir auch im Neuen Testament öfter. Sagt, das Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund von einem fetten Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Sie Prophetie für die Pfälzer. Das Bild vom Weinberg. Er sagt, und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht an ihm getan. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich auch dann mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln soll er aufgehen. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, der Herrscharen, ist das Haus Israel. Da haben wir die Auslegung. Und die Männer von Judas sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch und siehe da Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Also wieder, der Herr will, dass sein Volk umkehrt. Der Herr will Frucht sehen von seinem Weinberg. Das ist ein Schlüssel für Jesaja. Wir sehen Gott auf dem Thron. Wir werden ihn jetzt gleich im Kapitel 6 sehen. Der Herr auf dem Thron. Und wir sehen zwei Aspekte über die Herrschaft Gottes. Das erste, und das ist repräsentativ für diesen ersten Teil des Buches, da sehen wir Gott als den heiligen Herrscher, der auf dem Thron sitzt und der herrscht, der auch richtet. Im zweiten Teil sehen wir den Herrn als den liebenden, sich aufopfernden Herrscher. Als Lamm Gottes. Ich glaube, G. Campbell Morgan hat es verglichen mit der Offenbarung Kapitel 4 und 5, wo auch ein Thron gesehen wird im Himmel. Aber dann ist auch das Lamm Gottes. Kapitel 6 ist, wie gesagt, dieses Schlüsselkapitel für den ersten Teil. Wir sehen Gottes Thron. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Er sieht den Thron Gottes. Es heißt im Todesjahr vom König Usia. Das war eine Zeit von Unsicherheit. Ich habe gerade vorhin gesagt, die Herrschaft von Usia war gekennzeichnet durch Stabilität, durch Reichtum, hat eine sehr lange Herrschaft gehabt und dann, er war ein guter König und dann ist er gestorben. Wie wird es weitergehen? Wird ein guter König nachkommen? Wie wird sein Sohn sich verhalten? Ich meine, er hat schon mitregiert, aber jetzt, wo er alleiniger Herrscher ist, die Zukunft ist unsicher. Und der Herr sieht, oder Jesaja sieht den Thron Gottes. Wie gut es ist, in Zeiten von Unsicherheit den Thron Gottes zu sehen. Hey, unsere Zeiten sind auch unsicher. Ich schaue mir die Börsenberichte an, es geht scheinbar immer hinunter. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Und vielleicht geht irgendjemand von uns durch so eine Zeit durch, wo er durchgerüttelt wird. Und sagt, durch eine schwierige Zeit. Und sagt, oh Gott, ich weiß nicht, warum passiert mir das? Ich kenne mich nicht aus. Und ist auch gut für uns, da brauchen wir diese Vision in solchen Zeiten, wo wir den Thron Gottes sehen. Es ist immer gut, so das große Bild anzusehen, den Schritt zurückzumachen und zu sehen, hey, Gott sitzt noch auf dem Thron. Er hat die Kontrolle, er hat mein Leben unter Kontrolle. Er verheißt mir im Römerbrief, im Kapitel 8, im Vers 28, dass denen, die den Herrn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es ist beruhigend, Gott auf dem Thron zu sehen. Der Herr sitzt auf dem Thron. Im Vers 5, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk von mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Das ist die Reaktion auf die Heiligkeit Gottes. Ich glaube, das ist auch unsere Reaktion. Wenn wir Gott wirklich so sehen, wie er ist, dann sagen wir, oh, wehe mir. Können wir nicht stolz sein. Wehe mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Reinigung, Erlösung kommt von Gott. Ich mag das. Gott sitzt auf dem Thron, er ist allmächtig, er ist absolut heilig. Die Seraphim, diese Engelwesen, die sind um seinen Thron und die singen: Heilig, 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 der Herr der Herrscher. Und der Jesaja sieht das und sagt: Oh, wehe mir, ich bin verloren, ein Mann mit unreinen Lippen. Und ich mag das, der Herr hört diesen Ruf dieses einen Menschen. Er sieht diese Not dieses Mannes, diesen Wunsch nach Reinigung, nach Heil. Und ich mag das, er unterbricht einen Engel und der Engel hört auf zu singen und nimmt diese Kohle vom Altar und reinigt den Jesaja. Erlösung kommt vom Herrn, Gnade. Es kommt nicht darauf an, was wir getan haben oder was wir tun, sondern auf das, was Jesus für uns getan hat. Gott reinigt uns. Das Einzige, was wir müssen Buße tun. Wie der Jesaja, wir müssen bekennen: Oh, Gott, ich brauche dich. Ich kann mich nicht allein retten. Ich glaube, Gottes Umgang mit Jesaja ist ein Bild für den Umgang mit seinem Volk. Letztendlich auch ein Bild, wie der Herr mit uns umgeht. Er will, dass sein Volk umkehrt und er will heilen. Er will, dass sie umkehren, dass er sie heilen und reinigen kann. Wir sehen hier die Liebe und die Gnade Gottes. Ich mag das. Wir sehen Gottes Herz ganz schön, dieses Bild von Gott auf dem Thron. Aber hey, der da auf dem Thron sitzt, das ist mein liebevoller Vater. Und hey, das berührt mein Herz, darüber nachzudenken. Mein Vater ist der allmächtige Gott, der auf dem Thron sitzt, der alles unter Kontrolle hat, aber er liebt mich, er ist gnädig. Und wirklich, ich mag dieses Bild, wo der Herr den Engel unterbricht, der gerade ruft: Heilig, heilig, heilig. Und er hört diesen Schrei von Jesaja. Und er ist da, um zu heilen, er ist da, um zu reinigen. Das ist unser Gott. Ich meine, wenn man drüber nachdenkt, dann muss man ihn lieb haben, oder? Und unser Dienst, unsere Hingabe an ihn, das ist eigentlich eine Folge davon. Wir lieben den Herrn, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt uns der Johannes im ersten Johannesbrief. Kapitel 6, Vers 8 sagt: Und ich hörte die Stimme des Herrn, der da sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Seht hier, dass er Plural sagt. Der Herr sagt: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Interessant. Wir haben einen Gott in drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Hier haben wir dieses Plural, uns. Wer wird für uns gehen, sagt der Herr. Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Das könnte man auch anders sagen. Hat die Liebe des Herrn erfahren, hat ihn gesehen, seine Reinigung erfahren, seine Güte, seine Gnade. Und dann sagt Gott: Wer wird für mich gehen? Wen soll ich senden? Und Jesaja sagt: Ey, ich sende mich. Was können wir anders tun, wenn wir wirklich verstehen, wie sehr Jesus uns liebt? Die Gnade Gottes, wie viel er für uns getan hat. Für was sollten wir sonst leben? Wenn Gott sagt: Wen soll ich senden? Wen kann ich gebrauchen? Wer ist verfügbar für mich? Und 2. Chronik 16, 9: Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz auf ihn gerichtet ist. Der Herr ist auf der Suche nach Menschen, die verfügbar sind für ihn. Ich glaube wirklich, das ist der Grund, warum der Herr uns gebraucht. Ich fühle mich nicht fähig, vom Herrn gebraucht zu werden. Aber das Einzige, was der Herr braucht, ist, dass wir verfügbar sind. Ich glaube, der Herr schaut, sitzt und guckt. Wo ist irgend so einer, der einfältig genug ist, dass er einfach sagt: Okay, Herr, ich bin für dich da. Ich sehe, du liebst mich. Ich vertraue auf dich. Sende mich. Ist ein bisschen nervös, aber sende mich. Und der Herr gebraucht ihn, Jeremia, und er beauftragt ihn im Vers 9. Ich glaube, so handelt Gott mit uns. Der Herr sagt: Wen soll ich senden? Wir sagen: Hey, ich sende mich, Gott. Ich bin verfügbar für dich. Du hast so viel für mich getan. Für wen sollte ich sonst leben? Wirklich. Einzige Reaktion: Was sollen wir sonst tun? In den weiteren Kapiteln sehen wir Gericht. Wir sehen auch immer wieder diese Prophetien von der Wiederherstellung. Zum Beispiel Kapitel 9, Vers 5. Ein bekannter Vers. Das sind so viele gute Verse in Jesaja, wir kommen gar nicht dazu, alle anzugucken. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Also immer wieder diese Prophetien von Wiederherstellung, von diesem messianischen Friedensreich. Und wir werden sehen, immer deutlicher wird dieses Bild vom Messias, von diesem Gottesknecht, von Gottes Heilsplan, von Jesus. Er spricht dann verschiedene Gerichte aus. Zuerst Gericht über Assur. Lesen wir das mal, das ist ganz interessant. Assur, diese Nation, von denen Israel zerstört wird, die Gott verwendet, um Israel zu richten, und von der Juda bedrängt wird. Das ist der Kontext von dieser, der geschichtliche Kontext von dieser Prophetie. Und der Herr sagt zu Assur in Kapitel 10, im Vers 5, er sagt: Wehe, Assur, Rute meines Zorns und der Stock meines Zorns, in ihrer Hand ist er. Gegen eine gottlose Nation sende ich ihn und gegen das Volk meines Grimmes entbiete ich ihn, Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es zu zertreten und es zertreten zu lassen wie Straßenkot. Er aber meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern zu verheeren hat er im Sinn und nicht wenige Nationen auszurotten. Denn er sagt: Sind meine Obersten nicht allesamt Könige? Ist oh, Kalne nicht wie Karkemisch, Hamat nicht wie Arpad, Samaria nicht wie Damaskus? Wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat und ihre geschnitzten Bilder waren mehr als die von Jerusalem und von Samaria, werde ich nicht, wie ich Samaria und seine Götzen getan habe, ebenso Jerusalem und seinen Götzenbildern tun? Aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und Jerusalem vollendet hat, wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen. Denn er hat gesagt: Durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin verständig. Also die Assyrer, die waren sozusagen der Kochlöffel in der Hand Gottes. Die Rute seines Zorns. Er wollte sein Volk damit züchtigen. Sollte sein Werkzeug sein. Aber die Assyrer sind überheblich geworden. Sie haben gesagt: Hey, sind wir nicht alle Könige? Und hey, ist der Gott Jerusalems, der Gott der Juden, nicht genauso wie die Götzen dieser anderen Völker? Und sind stolz geworden. Und der Herr sagt: Wenn ich dich gebraucht habe, werde ich auch dich richten. Weil du nicht die richtige Einstellung hattest. Du wolltest vernichten. Ich wollte dich verwenden, um mein Volk zu züchtigen, aber du wolltest zerstören. Du bist stolz geworden. Und er spricht Gericht aus über die verschiedenen Nationen um Israel herum, über Babel, über die Philister, über Moab, über Damaskus im Norden, über Syrien. Damaskus ist Syrien, ne, über Kusch im Süden und Ägypten, Arabien, Tyrus. Und wir haben heute nicht die Zeit, aber es ist erstaunlich, sich anzusehen, wie diese Prophetien erfüllt wurden in der Geschichte. Wirklich wörtlich. Das ist ganz ein super Studium, das mal zu studieren. Im Kapitel 30, wir machen jetzt mal einen Riesensprung. Im Kapitel 30 sehen wir diese Warnung, auf Ägypten zu vertrauen und dem Aufruf, auf den Herrn zu vertrauen. Und dann im Kapitel 36 bis 39 kommt jetzt dieser geschichtliche Teil. Also die Geschichte von Hiskia, wo die Assyrer vor Jerusalem ziehen und er schreit zu dem Herrn aus. Und der Engel des Herrn tritt ein und er schlägt 185.000 von der Armee der Assyrer und befreit sein Volk. Und dann wird der Hiskia krank und Jesaja betet für ihn und er wird geheilt. Und dann im Kapitel 39, Entschuldigung, sehen wir die Gesandtschaft, die vom König von Babylonien kommt, von Babel. Also das ist so dieser geschichtliche Übergang von der Dominanz der Assyrer als Weltmacht hin zu den Babyloniern als Weltmacht. Und dann ab Kapitel 40 haben wir diesen zweiten Teil der Botschaft von Jesaja. Wir haben uns heute nicht so viel mit Gericht beschäftigt, da haben wir schon genug die letzten Male gehört von den anderen Propheten. Es ist immer dasselbe Prinzip. Der Herr sagt seinem Volk, hey, ich will nicht richten, aber wenn ihr nicht umkehrt, muss ich richten. Und er kündigt es an, um sein Volk zur Buße, zur Umkehr zu bewegen. Und wenn sein Volk umkehrt, dann richtet er auch nicht. Dann will er heilen und wiederherstellen. Jetzt sehen wir Gott als den Retter. Ja, es sind auch noch Gerichtsworte drin in diesem zweiten Teil, aber vor allem Gott als den Erlöser, als den Retter. Diese Prophezeiungen über die Wiederherstellung in der Zukunft. Hoffnung vor allem auch. Wir sehen hier auch immer mehr, es wird immer klarer werden, dieses Bild von dem Gottesknecht, dieses Bild vom Messias. Also dieser Knecht des Herrn. Und er spricht auch von Israel als dem Knecht des Herrn. Es ist manchmal nicht ganz so einfach zu unterscheiden, von wem er gerade spricht, aber es wird immer klarer. Er spricht zuerst von Israel allgemeiner und dann malt er irgendwie dieses Ideal von Israel als den Knecht Gottes und letztendlich personifiziert er das in dem Messias. Und die Juden, die Rabbis, haben das damals auch so gesehen, wenn sie die Bibel ausgelegt haben. Für die war in dem Messias, den sie erwartet haben, war dieses ganze Ideal von der Nation Israel als Gottesknecht personifiziert. Und wir werden sehen, immer klarer dieses Bild, bis hin dann Jesaja 53, wo wir ein ganz klares Bild haben von dem, was Jesus für uns getan hat, von Gottes Erlösungswerk. Kapitel 40 sehen wir die Größe Gottes, wo er diesen Vergleich macht zwischen den Götzen der Völker und dem wahren lebendigen Gott. In Vers 18 sagt er, mit wem wollte Gott vergleichen und was für ein Abbild wollte mir gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, der ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, die Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts anheimgibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleichmacht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in die Erde getrieben, da bläst er sie schon an. Sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen? Mit dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Also ihr sagt, ich bin der Herr über die Nationen, der wirklich regiert und der die Geschichte kontrolliert. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Schaut euch mal die Sterne an. Er, der ihr Herr hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm reich an Macht und stark an Kraft fehlt kein einziger. Vers 27, warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen Mehr die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Vergleicht mich nicht mit diesen lächerlichen Götzen, sagt der Herr. Ich bin der ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und Leute, vertraut auf mich, nicht auf die Götzen. Wer auf mich vertraut, der wird nicht ermüden. Er wird neue Kraft gewinnen. Wir haben hier einige sehr erstaunliche Prophetien. Wir können uns nicht alles im Detail anschauen. Vielleicht Kapitel 44, Vers 28. Eine historische Prophetie. Der Herr spricht hier über Kyrus. Wir haben, als wir die Geschichtsbücher durchgenommen haben, davon schon gehört. Der Jesaja oder Gott durch Jesaja, sollte ich sagen, nennt hier den Namen des Mannes, der den Befehl geben wird, Jerusalem wieder aufzubauen nach dem Exil. Sind hier 150 Jahre, bevor das wirklich passiert. Und er nennt den Kyros bei Namen. Und er sagt, er von Kyros spricht, mein Hirt. Er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Und dann könnt ihr weiterlesen, Kapitel 45, wo er prophezeit, dass der Kyros wirklich die Welt erobern wird. Und die Tradition sagt uns, dass der Prophet Daniel dem Kyros diese Prophetie gezeigt hat von Jesaja, dass der Herr 150 Jahre vorher ihn bei Namen nennt und sagt, du wirst den Befehl geben, dem Tempel und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Und er war so beeindruckt, dass er den Herrn angebetet hat und den Befehl erlassen hat. Also wir haben ganz erstaunliche Prophetien hier. Das Witzige ist, die Bibelkritiker sagen, es ist nicht nur ein Jesaja, der das Buch geschrieben hat, sondern zumindest zwei. Die haben ein Problem mit erfüllter Prophetie. Die sagen, kommen von diesem rationalistischen, naturalistischen Denken vor so 150, 100 Jahren. Die gesagt haben, was Übernatürliches gibt es nicht. Und daher kann Gott auch nicht Wunder prophezeien. Und es kann nicht sein, dass die Jesaja Dinge niederschreibt, die erst später erfüllt werden. Deswegen muss zumindest dieser zweite Teil erst später, am Ende des Exils vielleicht, geschrieben worden sein. Und natürlich ist es nicht bei zwei Propheten Jesajas geblieben, sondern manche Leute haben sieben und mehr hineininterpretiert. Und ich habe heute ein bisschen drüber gelesen. Wir sagen halt, die Sprache oder der Stil ist ein bisschen anders, aber wirklich diese Argumente sind sehr schwach von diesen Kritikern. Es kommt auf den Punkt zurück, sie wollen einfach nicht glauben, dass Gott Wunder tun kann. Wenn ich an den lebendigen Gott glaube, dann ist es für mich kein Problem, dass er Dinge vorhersagt. Also diese Argumente sind wirklich Schwachsinn. Wenn wir diese Argumente auf die modernen Autoren anwenden würden, dann würden immer viel davon übrig bleiben. Wenn ein Autor ein bisschen einen anderen Stil hat in zwei Büchern, die er schreibt, dann müssen die das schon zerstückeln. Ich meine, es stimmt, es ist wahr von der Häufigkeit. Es kommen verschiedene Worte verschieden häufig vor in diesen beiden Teilen. Aber wir müssen uns daran erinnern, es ist eine andere Zeit. Es ist später geschrieben. Den ersten Teil hatte Jesaja mehr in seinen jungen Jahren geschrieben, den zweiten Teil in seinen Elternjahren. Es ist ein ganz anderer Fokus. Teil 1 mehr Gericht, der Thron des Herrn, Teil 2 das Heilshandeln Gottes, die Gnade Gottes. Also man würde erwarten, dass er ein bisschen andere Worte benutzt. Es ist normal. Und auch die Umstände, wenn er das Buch genau liest, es wird ganz klar, dass auch der zweite Teil in Palästina geschrieben wurde und nicht erst später in Babylon. Es ist derselbe Hintergrund. Außerdem wird dieser zweite Teil neunmal im Neuen Testament zitiert. Und immer wird Jesaja als der Autor genannt. Jesus nimmt sogar Teile vom ersten Teil und vom zweiten Teil und fügt sie zusammen und sagt, beide sind von Jesaja. Also, ich meine, ich will gar nicht mehr weiter in diese Streitereien reingehen. Für mich reicht es. Wenn ihr mit Jesus streiten wollt, ist euer Problem. Für mich ist es kein Problem. Es ist klar, wenn Gott lebendig ist, wenn Gott ein Gott ist, der Wunder tut, habe ich kein Problem, dass er Dinge voraussagen kann, die sich erst später erfüllen, 150 Jahre später. Er ist ein Gott, der auf dem Thron sitzt. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Im Kapitel 45, im Vers 21 sagt er sogar, berichtet und bringt Beweise herbei. Ja, sollen sie miteinander beraten. Wer hat dies von alters her hören lassen? Schon längst es verkündet, nicht ich, der Herr. Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Der Herr sagt sogar, hey, die erfüllte Prophetie ist ein Beweis, dass ich Gott bin, dass ich außerhalb von der Zeit stehe. Weil auch diese Gerichte, die er hier ankündigt, das ist schon im Mose, hat die schon prophezeit. Der Fluch und der Segen, wenn sie die Gebote halten, kommt der Segen über sie, wenn sie sie nicht halten, dieser Fluch, sie werden zerstreut werden unter die Völker und so weiter und so fort, ganz detailliert vorhergesagt. Was die Propheten hier tun, die sagen eigentlich nichts anderes als, hey, wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt jetzt dieser Fluch für euch, der schon vor langer, langer Zeit von Gott prophezeit wurde. Im Kapitel 46, Vers 9 sehen wir das auch wieder. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von all das her, was noch nicht geschehen ist. Also Gott sagt genau das. Ich kündige es vorher an. Gott will, dass das Volk umkehrt. Er will nicht plötzliches Gericht über sie bringen, sondern sie zur Buße bewegen. Und in den kommenden Kapiteln wird jetzt immer mehr dieser Retter in den Mittelpunkt drücken. Und das Schlüsselkapitel in diesem zweiten Teil ist natürlich Kapitel 53 in Jesaja. Hier haben wir das klarste Bild von dem, was Jesus für uns getan hat im Alten Testament. Klarer als in den Evangelien. In den Evangelien hat es geheißen und Jesus und sie kreuzigten ihn. Die Leute damals haben gewusst, wie Kreuzigung ausschaut. Die mussten nicht viele Worte verlieren, die Evangeliumschreiber. Interessanterweise, damals, als das geschrieben wurde, war Kreuzigung noch gar nicht bekannt. Die Leute haben, die Todesstrafe damals war die Steinigung. Und Jesaja 53 und Psalm 22 haben wir die genaueste Beschreibung von der Kreuzigung, von dem, was Jesus für uns getan hat. Lesen wir von Jesaja 52, Vers 13 an. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle umirrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Punkt. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen und er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seelenwille wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Ich meine, wie konkreter kann man noch werden hier über Jesus? Ganz, ganz wörtlich erfüllt. Und Gott sagt uns hier, das war von jeher mein Heilsplan. Ich die Menschen erlösen werde. Erlösung aus Gnade. Wie gesagt, das ist das Evangelium, im Alten Testament, was wir hier sehen. Jetzt weiter wird er immer mehr Prophetien auch über die Wiederherstellung Israels, besonders für die Nation Israel auch. Aber dieses Erlösungsangebot gilt nicht nur für Israel, sondern das gilt allen. Im Vers 5, Kapitel 55 sagt er im Vers 1, auf ihr Durstigen kommt, alle kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euer Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Versucht nicht, Gottes Segen zu verdienen von Gott. Das können wir nicht. Gott sagt, seid heilig, wie ich heilig bin. Dann werde ich dich segnen. Das schaffen wir nicht. Jesus hat es für uns erkauft. Gott segnet uns nicht wegen dem, was wir tun. Nicht, weil wir so heilig sind. Nicht, weil wir 10 Stunden am Tag beten oder 10 Kapitel in der Bibel lesen pro Tag. Dann wird Gott mich segnen. Nein. Weil ich auf Jesus vertraue. Ich kann kommen. Und er segnet mich wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Und ich bin erlöst wegen dem, was er für mich getan hat. Er hat den Preis bezahlt. Ich kann mich nicht zu Gott verdienen. Nicht durch Bibel lesen, nicht durch Kirchen gehen, nicht durch gute Werke, nicht durch Meditation. Gar nicht. Kapitel 59 sagt der Herr, Vers 1, er sagt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das Problem ist eure Sünde, nicht, dass ihr nicht genug tut. Und wenn ich von jetzt an perfekt leben würde und immer lieb wäre zu allen und brav und gut, ich hätte noch immer den Mist, den ich in der ganzen Vergangenheit gebaut hätte. Und der wird zwischen mir und Gott stehen. Deswegen versucht nicht Gottes Segen oder seine Erlösung zu verdienen, sondern vertraut auf Jesus. Und wir lesen in der Bibel, hey, weil Gott so gut zu uns ist, weil ich ihn kennenlernen darf. Und wir beten zu ihm nicht, um was zu verdienen, sondern weil ich Zutritt habe zum lebendigen Gott und ich mit ihm reden darf, was für ein Vorrecht. Es ist aus Gnade, dass wir zu Gott kommen. Und es gibt mir sehr viel Freiheit und Frieden. Ich weiß, es hängt nicht von mir ab. Ich bin nicht heute errettet und morgen nicht, weil ich heute brav bin und morgen mit irgendwas ringe oder so. Sondern solange ich auf Jesus vertraue, bin ich sicher. Ich wollte eigentlich noch weiterlesen, dein Kapitel 55. Vers 6, er sagt, sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Also der Herr verheißt immer mehr Segen und Frieden für die, die umkehren. Aber genauso auch Gericht über die, die Gottes Heilsplan ablehnen und die gegen ihn rebellieren. Wir haben schon Kapitel 59 gelesen. Er sagt, eure Sünden sind es, die zwischen mir und euch stehen. Kapitel 57 sagt er auch noch sowas Ähnliches im Vers 21. Sagt er, das kommt, die Phrase kommt öfter vor. Er sagt, kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Sagt, alle, die kommen wollen, die Gnade wollen, kommt frei, trinkt, esst, kommt. Vertraut mir, kehrt um. Aber wenn ihr nicht umkehrt, dann kein Friede. Dann stehen eure Sünden zwischen mir und Gott. Das Evangelium im Alten Testament. Die Erlösung ist vom Herrn aus Gnade. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Aber Voraussetzung, dass wir teilhaben können an seiner Gnade, ist, dass wir umkehren, dass wir uns seiner Herrschaft unterwerfen. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für den Propheten Jesaja. Was für ein wunderbares Buch. Und es tut uns leid, dass wir nicht tiefer reingehen konnten heute. Aber Vater, ich finde es so schön, dieses Bild zu sehen. Es ist so gut zu wissen, dass du der Allmächtige, der heilige Gott bist, der Schöpfer des Himmels und der Erde und dass du auf dem Thron sitzt. Dass du unser Leben unter Kontrolle hast. Und wir wissen, dass uns nichts passieren kann, was du nicht zugelassen hast, was nicht gefiltert ist von dir, unserem liebevollen Vater. Und das gibt mir Zuversicht. Zu wissen, dass du mein Vater bist, der allmächtige Gott, aber dass du mich gleichzeitig liebst. Und wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, was er am Kreuz für uns getan hat. Dass er den Preis bezahlt hat und dass wir wirklich Vergebung haben können und immer Zutritt haben dürfen zu dir. Immer Gemeinschaft haben dürfen. Es ist so befreiend, Herr, erlöst zu sein und in Gemeinschaft mit dir zu leben. Und dafür beten wir dich an und dafür sagen wir dir Danke. In Jesu Namen. Amen.